Herzlich willkommen zum Web Talk Show Podcast, nur für die Ohren. Alle Folgen mit Video findet ihr auf www.webtalkshow.de. Hier gibt es echte Gespräche statt Interviews mit Stars, Newcomern und Zukunftsmachern. Und ich bin euer Moderator, Nico Gutia. Mein heutiger Gast ist Maike Winnemuth. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dich im Web Talkshow Exclusive Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich bin sehr froh, hier zu sein. Hallo, Nico.
Wie geht's dir und wo erreiche ich dich gerade?
Ich bin in Hamburg, was eher die Ausnahme ist, ehrlich gesagt. Also ich verbringe ja 8 Monate im Jahr in meiner kleinen Hütte an der Ostsee und im Winter fliehe ich an meine Hamburger Zentralheizung. Da wird's mir da draußen ein bisschen zu kalt. Und du weißt ja, Mädchen frieren leicht. Deshalb muss ich von November bis Februar dann hier neben der Heizung sitzen.
Oh, da würde ich so gerne in Florida sitzen zu dem Zeitpunkt. Da ist meine Heizung. Das heißt, wir hätten jetzt auch die Gefahr, dass mittendrin mal ein kleiner Hund bellt, ja?
Nee, der ist entsorgt für heute. Der geht im Rudel mit, immer am Dienstag. Also er hat so seine Hundeauslaufgruppe. Er amüsiert sich, während Mutti hier arbeitet.
Du hast eins der schönsten Bücher 2019 geschrieben, Bin im Garten. Hättest du gedacht vor 3 Jahren, dass mal jemand so einen Satz sagt?
Nein, erstens hätte ich nie gedacht, dass ich ein Buch schreibe über den Garten, denn ich finde, ich habe vorher wirklich sehr gezögert, weil ich denke, wenn man über den eigenen Garten redet, dann ist das ungefähr so interessant, wie wenn man über den eigenen Hund oder den eigenen Säugling redet. Das findet man selbst unendlich faszinierend, aber jeder, der zuhört, nicht, sondern absolut langweilig. Diese Schwärmerei über Dinge, die nur einen selber betreffen. Also dachte ich, Gartenbuch über meinen Garten ist eigentlich eine bekloppte Idee, habe es aber trotzdem gemacht, weil ich ein großer Freund von bekloppten Ideen bin und hätte ernsthaft nie gedacht, dass das mal ein gutes Buch wird und geschweige denn ein Bestseller, und ist es ja geworden. Also habe ich Bauklötze gestaunt.
Das Schöne ist, alle anderen haben wahrscheinlich gar nicht gestaunt, dass das ein Bestseller wird, weil ja klar war, okay, wenn Maike in den Garten geht und uns alle noch mitnimmt, dann wird das abgefahren. Ich habe für dich mal was gemacht, was Autoren nie machen. Ich habe mir mal bei Amazon die Kundenrezension angeguckt.
Eieiei.
Und wir werfen natürlich nur einen Blick auf die 3 spannendsten. Das sind die mit 1 Stern.
Ah, gemein.
Wenn mir kein Thema mehr einfällt, zu dem ich noch etwas schreiben kann, dann schreibe ich über mich selbst.
Sehr wahr.
Das zweite mit dem wunderbaren Betreff Griff ins Klo lautet, habe es mir nach ihrem Auftritt bei Lanz gekauft und dachte, hey, sie war in der gleichen Situation wie ich. Nie wieder kaufe ich mir ein Buch von jemandem, der bei Lanz dafür Werbung machen muss. Das finde ich immer schön, wenn Fernsehen so eingeschätzt wird. Und
ist ja auch ein bisschen realistisch, seien wir ehrlich.
Jetzt das Schönste. Danke, Frau Winnemuth. Ich werde meinen Garten nochmal umgestalten. Sie haben mir Mut gemacht. Das Buch kann ich allen Gartenbesitzern empfehlen, denn hier ist jemand am Werk, der die einzig richtige Einstellung dazu hat. Einfach machen. Gut, die Person hat offensichtlich nicht begriffen, was eine 1-Sterne-Bewertung ist.
Jetzt, ich dachte gerade, das klingt doch gar nicht so schlecht. Aber sie hat wahrscheinlich in Schulnoten gedacht, ne? Von 1 bis 5, also 1 ist das Beste. Ja, kann man auch so machen.
Vielleicht. Du bist ja an der Ostsee so sehr für dich. Also da wohnen nicht viele Leute. Das heißt, wenn man Nachbarn trifft, ist es noch per Handschlag. Jetzt, ich wohne in Berlin, viele Zuhörer auch oder in anderen großen Städten. Man hat den Eindruck, dass was man in Berlin oder in seiner Stadt kennt, kennt man überall. Was glaubst du, wie viele Leute in Deutschland kennen Amazon überhaupt?
Oh, ich glaube mehr als man denkt. Ich würde sagen, 80% aller Deutschen haben zumindest schon mal was davon gehört. Vielleicht nicht unbedingt ist selber genutzt, würde ich denken.
Ich glaube, viele können auch wissen nicht so genau, was das ist. Und lass uns mal einen Schritt weitergehen zu Netflix. Ne, wenn man so denkt, ey, hast du das und das auf Netflix gesehen, denkt man so, okay, jeder kennt das. Aber ich glaube, umso mehr, ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern, das heißt, da ist ja wirklich viel Fläche und viel zu tun, wenn man Lust hat. Also insofern, ich glaube, das ist nicht so verbreitet. Ich glaube, da ist man selber so ein bisschen unterwegs. Du bist jetzt auch ganz viel unterwegs, um dein Buch auch zu präsentieren, auch in kleineren Ortschaften. Ist das Buch dort bekannt und bist du dort bekannt?
Verrückterweise sind in kleineren Ortschaften oft mehr Zuhörer als in Städten wie Berlin oder München oder so, weil dort einfach das Angebot von Veranstaltungen an dem Abend nicht so riesig ist. Ich habe keinerlei Konkurrenz, wenn ich in Bersenbrück oder Ganderke See lese, da bin ich die Sensation. Das bin ich vielleicht nicht so sehr in Berlin. Also vergleichbar viele Leute. Da wie dort kommen zwischen 150 und 200. Man denkt, proportional zur Stadt müssten es in Berlin mehrere tausend sein. Nein.
Ja, Berlin ist, ich höre es immer wieder auch von vielen Musikern, satt.
Ja, Ich wüsste gar nicht, also ich könnte mich kaum entscheiden für all das, was dort an jedem Abend läuft. Ne? Da kommt man ja in wirklich in Nöte. Wo gehe ich jetzt hin? Klingt alles toll. Tja, deshalb ist man gut beraten als Lesende oder auch sonst performende Mensch, die kleinen Städte oder Dörfer oder Orte nicht zu missachten. Es ist erstaunlich, wie da die Resonanz ist, und es freut mich dann auch von Herzen, weil die freuen sich ihrerseits nun, dass da jemand kommt und denken, oh, die kommen zu uns, das hätten wir ja nie gedacht. Und ich sage, hey, natürlich, wohin denn sonst?
Ja, aber es gibt aber auch Künstler, die sagen, ab einer gewissen Größe kannst du nicht mehr in kleine Städte gehen, sonst sagen die nämlich, oh Gott, der muss noch zu uns, die muss noch zu uns. Aber ich glaube, das ist mehr bei Comedy und Musik. Ich glaube nicht, dass das bei Autoren so ist.
Ich halte es für einen wirklichen Denkfehler, ehrlich gesagt. Das ist auch, spricht auch für so eine bestimmte Verachtung von Land und Kleinstädten, die ich nicht wirklich verstehe, seit ich dort wohne, besonders nicht.
Mir ist eine Stelle in deinem Buch sehr ins Auge gesprungen. Wenn ich jetzt sage Seite 13, weißt du natürlich sofort, was ich meine.
Sofort.
Ich lese kurz vor. Dann ging eine große Liebe zu Ende. Der Mann kam mir abhanden. Die Dachterrasse war danach keine Heimat mehr. Du hast wahrscheinlich einen sehr, sehr wichtigen Abschnitt deines Lebens in einem Satz zusammengefasst. Wie lange hast du an diesem Satz gefeilt?
10 Sekunden, ehrlich gesagt. Also der schrieb sich recht schnell hin, wenn ich mich recht entsinne. Gelitten hatte ich am Ende dieser Liebe deutlich länger, als es dauerte, diesen Satz hinzuschreiben, wenn du das meinst, das natürlich. Aber nö, mit dem gehörigen Abstand, den es braucht, um Schmerzen zu verdauen, schreibt sich so ein Satz dann relativ flott.
Sehr gut. Aber ich glaube, das war notwendig, oder? Wäre es nicht notwendig gewesen, hättest du es nicht reingeschrieben, oder? Weil es ist ja doch du bist sehr privat mit uns in deinem Buch, wir sind mit dir im Garten, aber trotzdem ist das ja eine Ebene, da hat man ja für gewöhnlich die Tür zu.
Ich schreibe seit vielen Jahrzehnten Kolumnen, und die bestehen nun mal daraus, dass ich meine Eingeweide auf den Tisch packe. Also ich muss mein Innerstes nach außen stülpen und stelle fest, das wird sehr gutiert von den Lesern. Ich krieg wahnsinnig viele Briefe, die mir schreiben, genau so geht's mir auch. Das habe ich immer schon gedacht oder immer schon gefühlt, aber ich hätte es nie aufschreiben können. Ich bin erstaunt, wie ähnlich wir uns in unseren Gefühlslagen, in unseren Beobachtungen, in unseren Nöten sind. Das ist, glaube ich, das Berufsgeheimnis von Kolumnisten, dass sie das wissen und dass sie das heillos und hoffnungslos ausschlachten. Das heißt, ich kann nur gewinnen, wenn ich ehrlich bin, und ich kann vielleicht auch nichts anderes nach 30 Jahren rumkolumnieren, als einfach nur das zu schreiben, was mir durch den Kopf geht oder durchs Herz rauscht. Ne? Das ist recht einfach. Es wäre einfacher, darüber nachzudenken, was schreibe ich nicht. Nein, es wäre schwieriger, darüber nachzudenken, was schreibe ich nicht.
Wie doll bist du in den Köpfen freiwillig drin? Also denkst du, oh, das könnte ja jetzt die und die Person auch so denken? Oder bist du wirklich nur in deinem auf Wanderschaft?
Ich bin in meinem auf Wanderschaft. Also ich versuche nicht zu raten, was andere Leute denken oder andere Leute fühlen. Ne? Ich schreibe aus dem Bauch. Es ist so ein Klischeewort, wenn man das sagt. Aber ich habe festgestellt in den letzten Jahrzehnten, dass ich damit ganz gut fahre und dass es gemocht wird. Also mache ich ja anscheinend irgendwas richtig, ohne das jetzt zum System machen zu wollen. Ich werde gelegentlich mal von Journalistenschulen gefragt, ob ich nicht eine Lerneinheit Kolumne lehren könnte. Und ich sage, ich würde gern, aber ich weiß ernsthaft nicht, wie es geht. Das ist jetzt keine Koketterie. Ich habe ernsthaft keine systematische Ahnung davon.
Welche Kolumne in Deutschland würdest du denn empfehlen, wenn man mal was lesen will?
Ich mag die von Sophie Passmann ganz gerne. Ich mag immer noch die von Axel Hacke sehr gerne im Süddeutsche Zeitung Magazin. Das sind Leute, die mir gefallen und deren Köpfe mir auch gefallen. Also deshalb, die schreiben Gott sei Dank dann auch so, wie sie sind. Das ist das Nette daran. Und ich empfehle selbstverständlich immer meine eigene im Stern. Und die natürlich meines Kollegen Micky Beißenherz, weil wir uns ganz gut ergänzen. Wir sind vollständig unterschiedlich. Er ist knapp 20 Jahre jünger als ich und ein Kerl mit sehr vielen Muskeln und einem sehr schnellen Hirn. Und dem fällt was anderes auf und ein. Und ich insofern finde, er ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Außerdem ist er sehr hübsch.
Und wahnsinnig talentiert. Also Micky ist ja wirklich...
Micky ist eine Legende, ein Gott.
Du hast bei deinem Buch, bei deinem Garten, dich für die Tagebuchform entschieden. Bereust du das im Nachgang? Hättest du einen anderen Weg gegeben, das besser zu umfassen?
Überhaupt nicht. Ich bin ein klassischer Kurzstreckenschreiber. Ich verstehe persönlich nicht, wie irgendein Mensch es überhaupt hinkriegen kann, ein Buch von mehr als 20 Seiten zu schreiben. Also so Wälzer, so 800 Seiten Romane oder Bücher. Wie schafft man das? Wie soll das gehen? Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nur, indem ich mir das in ganz kleine Schritte unterteile. Und da ist ein Tagebuch absolut golden. Ne? Einfach nur aufschreiben, was heute los war. Und am Abend das gute Gefühl zu haben, wieder ein paar Buchstaben auf dem Papier zu haben. So funktioniert das bei mir.
Wie wichtig ist der Garten jetzt in deinem Leben?
Wahnsinnig
heute
wichtig.
Ist
sehr, sehr wichtig. Also ich werde oft gefragt bei Lesungen, ja, sie machen ja immer nur diese Jahresprojekte, ne? Ein Jahr lang jeden Tag das gleiche Kleid anziehen oder ein Jahr lang Weltreise oder ein Jahr dies und das, ein Jahr Garten. Wie geht's denn jetzt weiter? Und ich sage, hey, also es geht weiter. Es ist nicht nur eine einjährige Affäre, sondern der Beginn einer hoffentlich langjährigen, glücklichen Ehe, was ich da begonnen habe. Ich bin absolut vernarrt in den Garten. Dieses Jahr habe ich ihn ein bisschen vernachlässigen müssen, weil ich auf Lesetour unterwegs war. Also ich bin gefühlt das halbe Jahr durch die Republik gefahren mit Auto wegen Hund und immer mal an lesefreien Tagen in den Garten hochgeheizt und habe das
Nötigste getan. Aber sag mal, war da nicht ein Stück Garten auch in deinem Auto?
Eine Zeit lang, ja. Ich bin im Frühjahr allen Ernstes mit Sämlingen gefahren, weil ich die nicht allein lassen wollte, bis mir jemand sagte, dass es vielleicht eine bekloppte Idee ist, weil Sämlinge in einem Auto, die glauben, sie führen ja die Vibration des Fahrens, die glauben, das sei Erdbeben und stellen sofort das Wachstum ein. Also ich soll die mal lieber zu Hause lassen und das habe ich dann auch getan. Aber es war nett. Wir hatten eine Zeit lang so eine Art rollende WG in meinem Auto. Hinten waren die Sämlinge und der Hund und vorne fuhr ich.
Du beschreibst sehr schön, wie schön die Ostsee ist. Bist du in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern?
Ich bin gebürtige Schleswig-Holsteinerin und deshalb in Schleswig-Holstein. Es ist in jeder Hinsicht eine Heimkehr, was ich da mache. Ich habe sowas gesucht wie eine Heimat, einen Ort zum Bleiben. Und das ist ein Gefühl der Zugehörigkeit, weil ich im Laufe meines Lebens ja auch in sehr vielen Orten gewohnt habe und sehr viel umgezogen bin. Wenn man ein gewisses Alter erreicht habe, und da kommst du auch noch hin in vielen Jahrzehnten, dann braucht man, man braucht dann tatsächlich einen Ort, wo man denkt, hier gehöre ich hin. Hier kann ich bleiben, hier kann ich meine Füße in Sand graben, hier kann ich mich verwurzeln, erden. Und es ist ja kein Zufall, dass all diese Wörter Boden unter den Füßen finden, sich erden, sich verwurzeln, aus dem Bereich des Gartens kommen. Das ist ganz sicher kein Zufall, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Du hast auf der ganzen Welt eine Heimat gesucht und ich freue mich, dass du in deinem Geburtsheimatsland diese gefunden hast. Sag mal, Wortbedeutung. Das englische Wort für Wald lautet wie?
Forest.
Richtig. Forest.
Oh, sehr fein. Okay.
Zur Ruhe.
Sehr, sehr
oder?
Schön.
Ich fand's
zur
abgefahren, Ruhe. Als ich das irgendwo
wundervoll.
Gehört habe.
Wundervoll. Das habe ich tatsächlich noch nie gehört oder darüber nachgedacht. Aber stimmt natürlich. Es ist auch so, ne? Also da senkt sich doch automatisch der Blutdruck, wenn man durch den Wald geht und man kommt zur Ruhe. Ich wohne nun, Gott sei Dank, direkt neben einem Wald. Ich gucke genau rein, wenn ich morgens aufstehe. Und meine verklebten Äuglein öffne, dann schaue ich direkt in den Wald hinein und das ist ein fantastischer erster Anblick, sogar im Winter.
Aber früher hattest du Angst, ne?
Ich bin tatsächlich nun mal Plattländerin, weil ich aus Schleswig-Holstein bin und deshalb finde ich alles, was höher als 2 Meter ist, erstmal beunruhigend. Und das gilt natürlich erst recht für den großen, dunklen Wald. Vielleicht habe ich da auch zu viel Rotkäppchen im Kopf oder so. Also ich fand Wald immer ein bisschen beunruhigend, weil ich dachte, hinter jedem Baum steht ein Wolf. Aber ist natürlich totaler Quatsch. Also inzwischen, und das hat viel mit meinem Hund zu tun, der mich ja in den Wald genötigt hat, liebe ich den sehr.
Wolltest du wirklich gerade Wolf sagen oder Mörder?
Vielleicht beides. Man denkt ja immer erstmal, man hat so eine Märchenidee im Kopf. Ich finde verrückt, dass Kindermärchen, wo der Wald ja eine große Rolle spielt, eigentlich immer was mit Angst zu tun haben. Ne? Da wird einem Angst gemacht. Wald macht Angst, vieles andere macht auch Angst. Tiere machen Angst, Wolf macht Angst. Und so wächst man auf mit so einer Grundangst vor allem und jedem. Das finde ich eigentlich verrückt. Man müsste völlig neue Märchen erfinden, die angstfrei daherkommen. Gibt's wahrscheinlich auch schon längst. Keine Ahnung. Ich habe keine Kinder, also bin ich nicht auf dem aktuellen Märchenstand. Aber dringend nötig wäre es schon.
Hast du dir was Kindliches bewahrt, wenn du selber keine Kinder hast? Ist da was in deinem Alltag?
Ich bin ziemlich sicher, dass ich mir eine Menge an Kindlichem bewahrt habe, zumal meine Lust, Dinge auszuprobieren. Also ich mache ja super gerne Experimente mit mir selber, lasse mich auf irgendwelche bekloppten Ideen an. Wer soll mich davon abhalten außerdem? Und dieses kindliche, kindische Ausprobieren, was jetzt im Garten sich natürlich auch gut durchsetzt, so im Matsch spielen, ne, wie eine Fünfjährige in die Kacke hauen, das ist sich dreckig machen, auf den Knien rumrutschen den ganzen Tag, das hat man ja sonst nicht mehr unbedingt als Erwachsener, aber im Garten darf man das wieder, man darf so rumspielen und ich suche mir wahrscheinlich auch immer solche Sachen aus, wo ich genau das darf, spielen.
Endlich mal wieder spielen. Ich habe natürlich auch ein paar Fotos gesehen, es sind richtig schöne Bilder mit drin. Also generell ist das komplette Design deines Buchs wirklich, 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 wirklich schön.
Ja, das ist dem Verlag zu danken. Die haben das unheimlich hübsch gemacht. Die Fotos sind von mir mit Handy aufgenommen, jetzt also nicht super professionell, bis auf einen Freund von mir, der kam mal mit der Kamera und hat ein paar Bilder gemacht, wie ich in Aktion bin, aber hauptsächlich fürs Cover. Und der Rest ist einfach geknipst. Und ich finde ja irre, dass man inzwischen wirklich mit dem hundsnormalen iPhone schon relativ weit kommt. Ne?
Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und iPhone mittlerweile, die aktuellen Modelle, ja noch tatsächlich eine der schlechteren Kameras hat. Wenn du so hörst, was alle anderen können. Aber da bin ich natürlich kein Profi. Also falls das jetzt inhaltlich falsch war, schlachtet mich bitte nicht. Ein Jahr wachsen und wachsen lassen ist der Untertitel. Wie sehr bist du in Themen, die du nicht angepackt hast, geschrumpft in dem Zeitpunkt?
Oh mein Gott, eine Frage, über die ich ernsthaft nachdenken muss. Wie weit bin ich in Themen, die ich nicht angepackt habe, geschrumpft? Das heißt, das verstehe ich, glaube ich, noch nicht mal. Worauf willst du hinaus und was könnte ich antworten wollen?
Du hast ja sicherlich Themen, die in deinem Leben eine große Position haben. Jetzt ist der Garten gekommen. Mit dem Buchprojekt, ist groß, ist gewachsen, ist immer größer geworden. Zack, hast du dir Sachen gekauft, von denen du nicht mal wusstest, dass es die gibt. Und dann zu Preisen, wo Leute den Kopf schütteln, dann wirst du irgendwie Mitglied bei einer englischen Gartenschaft und all sowas. Und sicherlich gab es 5, 6, 7 Wochen vorher Themen, die dich total bewegt haben und die du vielleicht auch auf der Liste hattest. Und dann sind sie immer kleiner geworden durch die Größe des Gartens.
Gar nicht mal so sehr, glaube ich, weil der Garten ja nun nicht eine 24-Stunden-Veranstaltung ist, sondern er ist in der Regel, wenn du Glück hast, im Frühjahr eine 2-3-Stunden-Veranstaltung pro Tag. Du bist nicht kontinuierlich mit der Hacke in der Hand da draußen und verwüstest den Rasen, sondern das sind so kleine konzertierte Aktionen und Anstrengungen, wo du mal eine Woche wirklich keuchend Kompost schaufelst oder so und dann hat sie es auch wieder. Dann gibt es wochenlang nichts zu tun, außer hier mal ein Blütchen abzuzupfen und da mal ein Unkraut aus dem Boden zu ziehen. Also ist tatsächlich nicht so, dass man damit rund um die Uhr beschäftigt ist. Im Gegenteil, der lässt sehr viel Freiraum für alle möglichen Themen. Ich überlege gerade, was für Themen das noch gewesen sein können. Also ich lese halt sehr viel und fülle dadurch ohnehin sehr viel in mich hinein. Und es kann schon sein, dass ich im Gartenjahr noch ein bisschen mehr gelesen habe als sonst oder größere Themen gelesen habe. Ich habe Michel de Montaigne, die Essay, angefangen. Es ist ein gigantischer Band, mit dem man Leute erschlagen könnte. Wirklich ein Monster. Das ist so eins dieser Bücher, die man nur auf dem Tisch lesen kann. Ne? Kannst du nicht mit ins Bett nehmen oder gar in die Badewanne oder so. Es ist ein richtiges Riesenvieh von Buch. Und das liest man idealerweise auch nicht von vorne nach hinten durch, sondern der Übersetzer rät, einfach irgendwo aufschlagen und anfangen zu lesen. Wenn es einem nicht gefällt, weiterblättern nach vorne oder nach hinten und dann so lange blättern, bis man was findet, was einem gefällt. So liest man dieses Buch. Und das finde ich eine fantastische Art, ein Buch zu lesen. Damit habe ich mich beschäftigt und dazu hat der Garten mir reichlich Zeit gelassen.
Hatte dein Geist Zeit? Aber dein Körper war ja schon beschäftigt, oder? Du bist ja älter als 18. Das heißt, diese Arbeit, die du so machst, und es gibt ja auch Fotos, da bist du gebeugt über dem Beet und so weiter und so fort. Natürlich, Gartenarbeit kennen wir alle, die ist sehr körperlich. War das eine Herausforderung oder bist du generell fit?
Ich bin einigermaßen fit durch Spazierengehen mit Hund, aber nicht so fit, dass ich jetzt tagelang die Wiedehopfhaue schwingen könnte. Aber man merkt das schon natürlich. Ich hatte ganz schön Muskelkater an Stellen, wo ich es nicht vermutet hatte. Und man arbeitet sich da schon eine gewisse Muskulatur an, wenn man es ernst meint. Das stimmt. Das hat aber auch Spaß gemacht.
Und es soll ja der Legende nach auch den Kopf frei machen. Du bist jetzt sehr oft an der Ostsee. Und wenn du da so stehst und kurz in dich kehrst, gibt es da wiederkehrende Gedanken? Ist da irgendwas, was immer wieder auftaucht, wenn man so aufs Meer schaut?
Ich finde, das Meer macht ebenso wie der Garten den Kopf frei. Also ich liebe das Meer sehr, weil es so, wie soll ich sagen, alle Optionen möglich macht. Ne? Man weiß, hinterm Horizont geht's weiter, man denkt auf einmal ein bisschen größer.
Moment, aber diesen Satz musst du singen, den kannst du nicht nur sprechen. Das geht nicht.
Ich habe ungefähr die Stimme von Udo, insofern ist es überhaupt gar kein Problem. Hinterm Horizont geht's weiter. Der alter Freund von mir sagt, think big, klein wird's von allein.
Oh, wie schön.
Und das think big ermöglicht einem das Meer, glaube ich. Also man kommt auf viele große, dumme Ideen. Ich bin ein großer Freund von dummen Ideen. Ich bin noch ein größerer Freund davon, einige von den dummen Ideen auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also von Konjunktiv auf Indikativ einfach machen. Und dann schauen, was dabei herauskommt. Ich mache relativ viel in meinem Leben, ohne eine genaue Idee vom Ergebnis zu haben und kann das nur jedem raten. Also ich habe den Eindruck, wir sind so Output fixiert. Wir wollen eigentlich vorher schon wissen, ob sich etwas lohnt, was eines meiner Hasswörter ist überhaupt, was das Ergebnis ist, was dabei herauskommt, ob es sich für mich lohnt. Das finde ich absolut grauenvoll. Ich finde, und vielleicht ist das auch wieder die kindliche Komponente, ich finde, es ist einfach super, Dinge anzufangen und auszuprobieren, ohne eine Ahnung zu haben, wozu das gut sein soll und worauf es hinausläuft. Und komischerweise glaube ich, dass so ein Blick aufs Meer wieder mal, wie soll ich sagen, den Horizont weiterspannt und die Optionen vervielfältigt.
Das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt auch so für einen kurzen Moment oder ja für so einen Glimp die Möglichkeit, sich mal selber in Relation zu setzen. Hältst du dich für unsterblich?
Nein, ich bin sogar sehr sterblich. Ich werde nächstes Jahr 60 und ich merke jetzt schon die Zipperlein an mir. Also der Lack ist allmählich ab. Ich muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Blödsinn mache, sondern muss auf meinen Körper schon ein bisschen mehr achten, als ich das früher meinte, müssen zu sollen. Ja, also es ist ganz sicher so, dass ich auf die Sterblichkeit zusteuere. Und zwar mit großen Schritten und finde es auch völlig okay. Ich hatte bislang ein absolut fantastisches Leben. Wenn ich jetzt also übermorgen vor den Bus laufe und in die Grube fahre, ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich den Eindruck habe, ich habe nichts versäumt. Ich habe nicht auf irgendetwas gewartet, was noch so im Alter mit der Rente oder so zu erledigen war, sondern habe all das, was andere Leute in der Rente machen, schon irgendwie in mein Leben integriert. Das halte ich auch für eine prinzipiell gute Idee. Bloß nicht warten.
Zu mir hat auch mal jemand gesagt, der wurde zu DDR-Zeiten ausgelacht, weil er eine sehr fantastische Idee hatte, eine ganz einfache. Aber es gab schon Leute, die das gemacht haben. Und er hat gesagt, ja, das schaffst du eh nicht. Er ist aber ein paar neue Wege gegangen, hat es geschafft, wurde dann damit auch reich und hat sich dann ein sehr elegant, also mir sind Autos total egal, aber hat ein Auto gekauft für sich, was er über alles liebt. Klein, sportlich, tiefer gelegt, bla bla bla. Und dann sind Leute zu ihm gekommen, die ihm vorher gesagt haben, das schafft er. Und haben gesagt, ja, heb dir das doch für die Rente auf. So einen schönen Flitzer. Hat er gesagt, für die Rente, jetzt kann ich mich da reinsetzen. Jetzt kann ich noch runter, ohne dass mir der Rücken wehtut. Das wäre ja fürchterlich, wenn ich mir das bis sonst wohin aufheben würde. Welches war denn dein schönstes Lebensjahr?
Das nächste.
Ideale Antwort. Außer du läufst vom Bus.
Außer ich laufe vom Bus. Dann wäre das nächste nicht so wahnsinnig ideal, aber ich habe nicht ein ideales Lebensjahr, überhaupt nicht. Fand sie alle toll auf ihre Weisen. Das klingt jetzt, ist jetzt auch so eine lahme Antwort eigentlich, aber sie hat den Vorteil, wahr zu sein, ehrlich gesagt.
Es ist nur eine lahme Antwort, wenn jemand sagt, es ist eine lahme Antwort.
Ja, okay, dann ist es eine fantastische Antwort natürlich.
Das denke ich auch. Und wenn ich dir jetzt sage, ich glaube, dein 24. Lebensjahr war das Beste.
Erzähl, was war da los?
Ist ja die Frage, was in deinem 24. Lebensjahr das Beste war.
Wenn ich mich nur erinnern könnte, ich überlege gerade, wo ich war mit 24, da fängt es schon mal an.
Lass uns das Jahr mal einkreisen.
Das war 1984.
Da wurde ich geboren.
Ah, herzlichen Glückwunsch, du kleiner Käfer, wie niedlich. Also, okay, 1984 bin ich gerade nach Berlin gezogen. Nee, ich bin 83 nach Berlin gezogen, genau. Wegen eines Amerikaners. Wir hatten eine langjährige Fernbeziehung, die sich über mehrere Kontinente erstreckte. Ich habe ihn unter anderem in Korea besucht und er mich in London, wo ich studierte. Also es ging ein bisschen kreuz und quer durch die Welt. Ziemlich verrückte Geschichte. Und dann war Berlin die Möglichkeit. Er wurde nach Berlin versetzt. Ich habe gesagt, okay, dann komme ich dahin, studiere dort fertig. Und nach 3 Monaten war klar, aus dieser Fernliebe würde keine Nahliebe werden, wie das oft so ist.
Ne? Ach, schade.
Das ist aber oft so. Also man liebt sich so aus der Ferne mit ausgestreckten Armen dann doch leichter, als wenn man nebeneinander sich die Zähne putzt. Also meine Erfahrung, okay. Großer Freund der Fernliebe, wie du merkst. Und dann zog ich recht schnell aus dort. Wir waren zusammengezogen und suchte mir in Kreuzberg eine kleine WG. War prompt mit dem anderen WG-Partner, das war die nächste Beziehung. Ich bin da ein bisschen wahllos, ja. Und das war 1984. Ja, das verbinde ich damit. Also ich studierte an der FU und hatte, wenn ich mich recht entsinne, sehr, sehr kurze Annie Lennox-artige Haare, die wechselnde Farben hatten, von Himbeerrot bis Himmelblau, wie man das damals so hatte. Und war sehr oft im Dschungel in Berlin. Daran erinnere ich mich auch noch.
Das ist ein Club?
Du bist wirklich sehr jung. Ja, es ist der Club gewesen damals. Der Dschungel, bitte googeln. Der Club, wo David Bowie und alle anderen abhingen. Es war eine Legende in der Clublandschaft von Berlin in den 80er Jahren. Es ist längst zu, aber es war wirklich ein toller Ort.
Wie war das jetzt für dich, in das Jahr nochmal einzutauchen?
Mühsam. Ich musste wirklich nachdenken, weil ich mir oft nicht merke, in diesem Fall war es leicht, Gott sei Dank, wegen dieser Eckdaten des Umzugs nach Berlin, wo ich wann war und was ich wann gemacht habe. Es wurde später schwieriger. Was habe ich 1987 gemacht? Keine Ahnung. Was habe ich 2003 gemacht? Keine Ahnung. Da wird es dann wirklich kompliziert. Ich finde es ja immer tragisch, wenn so, weiß ich nicht, so Jahre an einem vorbeirauschen und man hinterher nicht mehr sagen kann, was da los war. Ne? Also, dass die so gar keine Pfeiler hatten. Und ich hatte mir aus diesem Grund ja mal vorgenommen, so nach meinem 45. Geburtstag idealerweise jedes Jahr etwas zu machen, woran ich mich mein Leben lang erinnern werde. Eine Aktion, ein Ding, wo ich dann nachträglich sagen kann, ja, das war 2009 und das war 2011 und so. Das kann ich jetzt. Also die letzten Jahre sind mir sehr klar, nicht nur, weil sie so kurz zurückliegen, sondern weil ich mir immer Projekte vorgenommen habe für die Jahre.
Welches war das schlimmste Jahr oder das schlimmste Erlebnis deines Lebens?
Ich bin kein großer Freund von Trennungen, vor allen Dingen, wenn ich sie nicht selber einleite. Insofern würde ich sagen, das schlimmste Jahr meines Lebens war 2006, aber ich werde nicht weiter in die Details gehen.
Der Rest ist...
Der Rest ist Punkt.
Genau, Geschichte. Global gesehen, was war in deinem Leben das Gruseligste, was auf der Welt passiert ist?
Leider auch so viel, wenn man so lang gelebt hat. Ne? Also ich habe den Eindruck, es werden immer mehr und immer gruseligere Dinge. Ich bin wie alle wahnsinnig besorgt über die Zunahme der Dummheit und vor allen Dingen der rechtspopulistischen Dummheit in den letzten Jahren in nahezu allen Ländern. Ich sitze wie die meisten fassungslos vorm Fernseher und gucke mir Trump und Boris Johnson an und Orban und viele andere. Und Björn Höcke, ich will immer sagen Bernd, nur um ihn zu ärgern, und denke, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Wir waren doch schon mal weiter. Wir waren doch schon mal viel, viel weiter und hatten uns doch irgendwie alle darauf geeinigt, wie Zivilisation funktioniert und geht und dass es besser werden sollte idealerweise und nicht schlechter. Und die Vorstellung, dass der gesunde Menschenverstand irgendwie nicht mehr ausreicht und dass es eben tatsächlich wieder zurückgehen kann und schlimmer werden kann, das macht mir ernste Sorgen und hängt natürlich damit zusammen, dass ich das Riesenglück hatte in dieser goldenen Nachkriegszeit, diesen letzten 60 Jahren, wo alles ja immer besser wurde und immer voranging, geboren zu sein und das für auch für selbstverständlich zu halten. Das ist es wahrscheinlich nicht.
Ich finde es schockierend. Also wenn man überlegt, vor einigen Jahren kam der Film Die Welle raus, basierend auf dem Buch. Vor wenigen Wochen gab es dann auch bei Netflix eine Neuauflage, die sich grob an diesem Thema orientiert. Wenn ich jetzt überlege, als wir damals den Film gesehen haben, haben natürlich alle gesagt, das kann es nicht geben. Das waren uns auch alle einig. Wir haben den Stoff auch im Unterricht behandelt. Und da saßen wir natürlich alle und die Geschichtslehrerin war natürlich auch bemüht, uns zu verdeutlichen, was das für ein Albtraum gewesen ist. Und alle waren sich natürlich einig, dass sowas nie wieder passieren darf, kann und soll. Was glaubst du, was ist schiefgegangen?
Ah, ja. Eine wirklich gute Frage. Also ich glaube, da kommen so viele Faktoren zusammen, dass wir jetzt wahrscheinlich 5 Stunden darüber reden müssten. Aber ich glaube, das allgemeine Gefühl von Überforderung, das dir und mir ja möglicherweise auch nicht fremd ist, dass alles so schnell geht, sich so schnell ändert und man es nicht mehr in der Hand hat, sorgt dafür, dass sich Leute einfache Lösungen wünschen. Sie wollen eigentlich sich gar nicht mehr groß Gedanken darüber machen, was jetzt richtig wäre. Sie wollen es auch nicht selber entscheiden, sondern sie wollen, dass es ihnen einer in einfachen, sehr klaren, manchmal dummen Worten sagt, was richtig ist. Und das führt dazu, dass so Lautsprechertypen, wie sie in den letzten Jahren groß geworden sind, ein leichtes Spiel haben. Ne? Das Feld ist beackert, da müssen sie eigentlich nur die Saat reinschmeißen und dann wird das schon. Das wäre so grob meine Antwort. Und in die Details reinzugehen, da sitzen viele Soziologen und Politologen dran und überlegen sich, wie konnte das passieren? Was ist da los?
Ich glaube, ein entscheidender Faktor ist auch, dass, und da hast du einen weltweiten Vorteil. Du hast die Welt sehen können. Du warst unterwegs, du warst in vielen, vielen Ländern, hast mit Menschen all over the place gesprochen. Du hast gesagt, du hast sehr, sehr viele nette Menschen, also fast überall nette Menschen kennengelernt. Mir ging es ähnlich, wenn ich mal unterwegs sein durfte, habe ich auch nur nette Menschen kennengelernt. Einmal einen betrunkenen Russen morgens in New York. Gut, kannst du haben. Aber das war auch ein ganz normales Gespräch. Ich habe ihn halt nur nicht verstanden und er wirkte ein bisschen aggressiv. Und ich glaube, es ging um Hip-Hop, aber wer weiß das schon. Aber in general wundert mich das. Viele Leute gehen gar nicht raus und gucken, wie ist die Welt? Ich glaube, durch die Angst, dass die ganz nett sein könnten, den Verlust eines Feindbildes, sagen viele, nee, na, da weiß ja genau, wie die sind. Oder viele beschreiben auch, wenn sie dann so einen Asiaten in ihrem Viertel haben, ja, du bist ja gut, aber der Rest von euch, bla, bla, bla. Ich glaube einfach, wenn man überlegt, wie klein Deutschland ist im Vergleich zum Rest der Welt, finde ich es erschütternd, dass man hier so viel Angst hat vor Menschen aus aller Welt.
Ich glaube, das hängt tatsächlich mit Erfahrungen zusammen. Es ist ja auch kein Zufall, dass an Orten und in Gegenden, wo es sehr wenig Fremde gibt, im Osten zum Beispiel, die Angst vor Fremden am allergrößten ist. Während das an Großstädten, wo man ständig Kontakt hat mit Leuten aus allen Ländern, aus allen Kulturen, die Angst entsprechend kleiner ist. Ne? Also es ist ganz eindeutig zu sehen, dass es da einen Zusammenhang gibt. Je größer der Kontakt ist, desto kleiner ist die Angst und desto kleiner sind auch die Ressentiments.
Hat denn Politik eigentlich in Binnengarten auch einen Platz gefunden?
Jein, sie hat zumindest das Gefühl, die Dinge wieder selbst verstehen zu wollen und in die Hand nehmen zu können. Das hat in meinem Fall natürlich viel mit Essen zu tun, mit selbst angebautem Gemüse und so. Hat schon seine Auswirkungen gehabt. Also ich habe angefangen, halt mein eigenes Essen zu bauen, ne, anzubauen. Und das hat mir einen Heidenrespekt eingeflößt vor Leuten, die das professionell machen. Und ich zum Beispiel als Großstadtkind hatte nicht die geringste Ahnung, dass so eine hundsnormale Möhre von Saatkorn bis Essbarkeit 5-6 Monate braucht. Ne? Ich dachte, das geht doch eigentlich schneller, sollte man denken. Echt, glaubt man nicht, ne? Und ich werde nie wieder so eine lätscherte, angegammelte Möhre wegwerfen. Ich denke, die hat ihre Zeit gebraucht, um zu wachsen. Jetzt kann sie auch ein bisschen schrumpelig sein und immer noch von mir verwendet werden. Also meine Einstellung zu Essen hat sich deutlich geändert und ist nicht mehr so achtlos wie früher.
Und erwarten jetzt alle, wenn sie zu dir kommen, dass es nur Essen aus deinem Garten gibt?
Tun sie. Kriegen sie manchmal auch. Kommt drauf an, wann sie kommen. Natürlich koche ich auch viel ein und mache Marmelade oder Sauerkraut oder sonst was. Und es ist in Berlin, glaube ich, wahnsinnig hip zu fermentieren, ne? Habe ich gehört. Also fermentieren, es wird alles rauf und runter fermentiert in den einschlägigen Kreisen. Und das mache ich natürlich auch schon längst bei mir. Die einzige Möglichkeit, etwas haltbar zu machen. Also das gibt's schon. Es gibt immer einen Hammer Pflaummus bei mir. Und ich habe irrsinnig viele Kartoffeln. Wer jetzt bei mir vorbeikommt, muss sehr, sehr viel Kartoffeln mit Butter und Quark essen.
Und die sind teilweise blau, ne?
Die sind blau, sie sind rot, sie sind gefleckt, sie sind ganz anders als das, was man als Kartoffel aus dem Supermarkt so kennt. Schmeckt doch anders.
Das ist mittlerweile dein drittes Buch. Mhm. Das große Los, dann um es kurz zu machen und jetzt bin im Garten. Können wir uns denn auf ein viertes freuen oder hältst du dir das offen?
Ich habe eine Idee, die ich wahrscheinlich 2020 beginnen werde und sollte es was werden, was in den Sternen steht, dann wäre das Buch nicht vor 2021 oder gar 2022 auf dem Markt.
Und fühle ich das richtig? Kann es was Fiktionales werden?
Nee, das traue ich mich noch nicht. Ich habe das zwar vor...
Moment. Hast du nicht gesagt, du willst jedes Jahr was machen, was du dich nicht traust?
Ah, es gibt so viele andere Dinge, die ich mich nicht traue. Insofern, Fiktion steht da schon auf der Liste und irgendwann würde ich es gerne mal ausprobieren. Aber mich erschreckt die Möglichkeit, sich alles ausdenken zu dürfen. Das finde ich irgendwie schockierend anstrengend, die Idee. Also man darf alles. Wo fängt man da an? Das ist wirklich, glaube ich, eine Herausforderung. Also wenn ich meinem Stoff, meinem Imaginierten nicht 1000-prozentig traue, würde ich doch während des Schreibens immer wieder ins Straucheln kommen und ins Zögern und in die Frage, ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen? Sollte er nicht graue Haare haben statt gelben oder so? Also keine Ahnung. Ich würde alles immer wieder in Frage stellen, was ich mir da ausdenke oder ausgedacht habe und würde überhaupt nicht vorankommen, fürchte ich.
Na, du kannst ja in der Realität anfangen, zum Beispiel, man stelle sich vor, ein Podcast mit einem Moderator namens Nico und da hast du schon mal, weißt du, schon mal ein Name ist safe. Und
was für eine langweilige Figur ist das denn?
Und da kannst du dich dann langsam ins Fiktionale hineinschwingen, um die Figur spannender zu machen. Mhm. Maike, vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst. Du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit, Maike. Du darfst jetzt in dein Mikrofon sagen, was du noch nie in ein Mikrofon dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal laut sagen wolltest. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, was du sagst.
Bla, bla, bla.
Vielen Dank für eure Zeit und klickt direkt auf www.webtalkshow.de, damit ihr die neuesten Interviews als Video sehen könnt. Mehr Web-Talkshows nur für die Ohren findet ihr hier in der Playlist. Ihr werdet eine wundervolle Woche haben. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico Gutjahr.